Hallo und herzlich willkommen zu Episode 116 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und vor allem über den Weg dahin zu dieser Kunst. Mit Blicken direkt in die Ateliers zum Anregen, zum Mutmachen und ja, vielleicht auch manchmal zum Neugierde befriedigen. Ein Podcast mit interessanten Menschen und den verschiedensten Themen rund um das Kunstmachen, das Kunstzeigen und natürlich auch das Kunstverkaufen. Und mit mir, mein Name ist Stefanie Hüllmann, ich bin Künstlerin und mit diesem Podcast nehme ich dich mit zu meinen Gesprächen und gleichzeitig auch auf meinen eigenen Weg in der Kunstwelt. Es ist ja allgemein bekannt, wenn es Probleme gibt, dann gibt es selten etwas, das besser hilft als ein klärendes Gespräch. Und wenn das Problem eine vielleicht etwas düstere politische Lage in mancher Hinsicht ist, dann kann ein kluges Gespräch helfen, mit dem man die Dinge wenigstens ein bisschen einsortieren kann. Und das ist genau das, was du in dieser Podcast-Episode bekommst. Denn heute gibt es beim Atelier Talk Podcast einen First-Timer, Atelier Talk Goes Politics. Ich war schon mehrmals ganz nah dran, hier im Podcast mal einen Blick auf die Politik zu werfen. Ja, der Atelier Talk Podcast ist ein Kunstpodcast, aber Kunst passiert nicht im luftleeren Raum und schon gar nicht außerhalb der Politik. Wir haben kürzlich eine neue Regierung bekommen in Deutschland und abgesehen davon ist der Rechtsruck in diesem Land einfach nicht zu übersehen. Und so habe ich mich entschieden, jetzt mal mit jemandem darüber zu sprechen, der fest in der Kunst verwurzelt ist, sich aber auch in der Politik sehr gut auskennt. Ich spreche mit Steffen Blunk, Künstler, Kurator, Galerist und ehemaliger Journalist und einer, der sich nicht mit Halbsätzen abspeisen lässt. Wir reden über das, was uns gerade umtreibt, Kulturpolitik im Umbruch, das große Sparen und einen neuen Kulturstaatsminister, der vielleicht nicht unbedingt nach Feinkunst klingt. Aber keine Sorge, unser Gespräch ist kein kulturpessimistisches Lamento, sondern ich finde, es ist ein spannender Gang geworden durch Gegenwart, Geschichte und persönliche Haltung. Mit einer Prise Humor, einer ganzen Portion Ernst und ganz viel Lust auf Reflexion. Steffen Blunk habe ich eben gerade ganz kurz vorgestellt. Mehr erzähle ich an dieser Stelle nicht, denn Steffen Blunk ist nicht zum ersten Mal hier. Wenn du mehr wissen möchtest, als ich eben schon gesagt habe, dann kannst du bitte gerne Episode 67 hören und mehr über ihn erfahren, denn da war Steffen schon einmal zu Gast und wir sind tief eingetaucht in seine Art zu arbeiten. Und wenn du wissen willst, was ein Traum mit seinem Berufswechsel zu tun hat, dann hör dort rein. In dieser Episode bin ich eingestiegen mit einer, wie ich dachte, unverfänglichen, positiven Frage. Dass ich damit Steffen dazu bringe, gleich tief einzutauchen in die Thematik, das hatte ich so nicht erwartet. Eingestiegen bin ich nämlich mit der Frage, wann er das letzte Mal einen inneren Freudentanz aufgeführt hat über ein kulturpolitisches Thema.
Ich könnte jetzt sagen, es ist so lange her, das weiß ich schon gar nicht mehr. Nein, ich habe tatsächlich, als Joe Ciallo zurückgetreten ist, im ersten Moment so einen inneren Freudensprung ist übertrieben, aber so ein oh ja, cool, wird Zeit gehabt, um dann sofort hinterher zu denken, erfahrungsgemäß wird es nicht besser. Und als ich dann seine Begründung gehört habe, dass er zurückgetreten ist, weil er die Kürzungen nicht mehr weiter mittragen will, da bin ich dann schon wieder eher ins Grübeln gekommen. Also man muss vielleicht kurz dazu sagen, Joe Ciallo, für alle, die es nicht wissen, war Kultursenator in Berlin und als solcher zuständig für massive Kürzungen im Berliner Kulturhaushalt von, ich glaube, 130 Millionen. Ist jetzt zurückgetreten, weil er gesagt hat, es soll noch weiter gekürzt werden und das könnte er nicht mal mitvertreten. Und genau, das war also im ersten Moment, habe ich mich da gefreut und im zweiten Moment habe ich gedacht, na, mal gucken, ob es dadurch wirklich besser wird oder wahrscheinlich eben nicht. Du bist aber auch so mitten jetzt ins Geschehen reingesprungen. Also vielleicht erkläre ich, warum ich im ersten Moment überhaupt einen inneren, ja, wird auch Zeitmoment gehabt habe, als er zurückgetreten ist, weil das ja auch begründet oder zu begründen ist. Ich habe Joe Ciallo vor etwa einem Jahr kennengelernt bei einer Veranstaltung in Treptow-Köpenick, wo er vor Künstlern gesagt hat, naja, Künstler müssen aber auch mal lernen, auf eigenen Beinen zu stehen und nicht immer nur nach Fördermitteln vom Staat zu rufen. Und das ist schon ein ziemlicher Faustschlag ins Gesicht von vielen Künstlern, die in Berlin ums tägliche Überleben kämpfen, was Ateliermieten betrifft, was Ausstellungsmöglichkeiten betrifft und so weiter und so fort. Und insofern ist er mir auch seit dem Moment dann unsympathisch geworden. Und seit dem Moment denke ich auch, dass es nicht glaubwürdig ist, wenn er sagt, dass er Kürzungen im Kulturbereich nicht vertreten kann.
Das klingt so, als hättest du eine Idee, was da sonst dahinter steckt.
Naja, also Joe Charlo war jetzt lange Zeit zumindest in Berlin als aussichtsreicher Kandidat gehandelt, um aufzusteigen in die Bundespolitik, nämlich Kulturstaatsminister zu werden. Und das ist er ja jetzt nicht geworden. Und sein Rücktritt kam irgendwie kurz nach der Nachricht, dass er eben nicht weiterkommt in die bundesrepublikanische Politik. Und insofern weiß man ja nicht, was da so im Hintergrund schon gelaufen ist. Es ist wohl auch so, dass er nicht mehr so gut befreundet war mit dem regierenden Bürgermeister von Berlin. Die beiden haben sich ja früher mal sehr gut verstanden. Und es muss schon sicherlich auch im Rahmen der Kulturpolitik der neuen Koalition Reibereien gegeben haben. Aber letztendlich ist es reine Spekulation.
Ist Spekulation, aber wir steigen gerade schon ein in die Bundespolitik. Das ist ja der Grund, warum wir uns gerade heute zusammensetzen. Die neue Regierung ist am Start. Wir haben einen neuen Kulturstaatsminister. Das ist Wolfram Weimer, der löst Claudia Roth ab. Ich habe irgendwo gelesen, das fand ich eine sehr schöne Beschreibung. Wenn es ein direktes Gegenteil von Claudia Roth gibt, dann ist es Wolfram Weimer. Ich sehe dich nicken. Es gibt viel Aufruhr seitdem. Es gibt Petitionen, Demonstrationen, Diskussionen. Und ich möchte mit dir dieses Thema mal ein bisschen anschauen. Ich möchte gerne deine Meinung hören, weil du politisch engagiert und interessiert bist und hinter die Kulissen schaust. Ich möchte aber auch mit dir nicht dystopisch werden. Ich möchte gerne sehen, was können wir machen. Und du bist eben so ein bisschen auch eingestiegen in die Gesamtsituation von Künstlerinnen und Künstlern, dass eben viele prekär auch arbeiten und so. Ich habe gerade 3 Tage Tag des offenen Ateliers gehabt. Wundervoll, ganz großartige Gespräche, aber teilweise waren da Kommentare, die ins Bodenlose gehen, die das Bild von Künstlerinnen und Künstlern wiedergeben, dass ich einfach sprachlos bin. Ich rede hier gerade viel, ich weiß, aber ein Beispiel möchte ich trotzdem geben. Ein Ehepaar, das kam, begeistert war von meiner Kunst, gesehen hat, ich meine, das ist professionell, es ist jahrelange Arbeit, die man da sieht, und beim Gehen fragt der Herr von dem Ehepaar meinen Mann, ob er denn selbstständig sei, weil wenn ja, könnte er ihm nämlich Tipps geben, wie er das Hobby seiner Frau absetzen könnte steuerlich.
Ich muss jetzt da muss ich reingehen, weil diese Diskussion hatte ich letztens gerade mit meiner Frau und wir sind lange und glücklich verheiratet, dass sie so in einem Nebensatz gesagt hat, naja, deine Kunst ist ja auch dein Hobby. Und wir uns darüber fast das Streiten gekriegt haben, weil ich gesagt habe, nee, das ist mein Beruf. Und sie gesagt, ja, aber damit verdienst du ja nicht dein Geld. Und insofern ist es ein Hobby. Also ich glaube, das ist tatsächlich eine Diskussion, die wir Künstler immer und überall führen müssen, oder?
Aber ich führe das gerade an hier, weil es ist nur eins von vielen Themen, die in diese Richtung gehen. Und eben gerade, was du gesagt hast über Charlo, dass wir Künstlerinnen und Künstler aufhören müssen zu rufen nach den öffentlichen Förderungen. Das zeigt ja eine Einstellung der Gesellschaft, der Kunst gegenüber. Das geht über Schulen, die Kunstkurse als erstes streichen, weil das ja überflüssiger Dönekens ist, bis hin zu ganz konkreten Dingen. Und wir können heute nicht alles besprechen, aber der Anlass, dass wir eine neue Regierung haben mit einem ganz neuen Kulturstaatsminister, das ist einfach ein guter Ansatz, um hier mal ein bisschen reinzugehen. Lass uns mal bitte einen kleinen Blick in die Vergangenheit werfen. Gibt es Dinge oder wie empfandest du Claudia Roth als Kulturstaatsministerin?
Also, ich glaube, dass wir erstmal in unserem Alltag als Künstler ja wenig Berührungspunkte gerade mit der Bundesebene haben, was Kunst betrifft. Ich kann Claudia Roth und ihre Arbeit insofern gar nicht so hundertprozentig bewerten, weil es mich in meinem Alltag ja gar nicht betroffen hat, was sie macht. Ich habe natürlich die Diskussion mitgekriegt um die Documenta. Ich fand das auch unglücklich, wie sie sich da verhalten hat. Ich kenne auf der anderen Seite ganz viele Leute, die auch aus dem Kunstbereich, aus dem Kulturbereich sehr, sehr begeistert sind von ihr und sehr, sehr angetan sind. Aber die Arbeit von einem also auf der Ebene der Bundespolitik betrifft uns als vor allen Dingen auch bildende Künstler ja nur sehr, sehr indirekt. Und das haben wir immer wieder auch zu spüren gekriegt, auf einer anderen Ebene. Wir hatten hier, eine Abgeordnete des Bundestages, die uns als Künstler hier in Brandenburg immer wieder eingeladen hat zu kulturpolitischen Gesprächen, auch in den Bundestag. Und wo wir oft gemerkt haben, also da saßen dann so 60, 70 Kulturtreibende und Künstler in einem Raum mit ihr zusammen, zum Teil auch mit dem Kulturausschuss des Bundestages. Und die Sorgen, die die Künstler da vorgebracht haben, waren meistens Sorgen, wo dann der Bundestag, also die Bundestagsabgeordnete und der Kulturausschuss gesagt haben, dafür sind wir aber nicht zuständig, weil da können wir gar keinen Einfluss nehmen drauf. Und das ist ja tatsächlich so, dass zum Beispiel die ganze Förderpolitik für Künstler, für die meisten Kulturschaffenden, auch für kleine Theater und so weiter, sind ja Ländersache. Und die verbitten sich auch, dass der Bund sich da einmischt. Also das hatten die uns auch lange geschildert, haben gesagt, die haben ja während der Corona-Zeit die Hilfen sehr, sehr hochgefahren, Programme aufgelegt, die eben auch direkt sich an Künstler gewendet haben. Und da gab es von den Ländern durchaus auch starken Widerspruch, weil die Angst gehabt haben, dass der Bund sofort darüber auch Einfluss nehmen will auf die Kulturpolitik der Länder. Und das ist ja in der Hoheit eben der Bundesländer. Insofern glaube ich, dass Claudia Roth für uns jetzt gar nicht die große, massive Bedeutung gehabt hat. Persönlich schätze ich sie übrigens sehr.
Ich habe sie ein paar Mal eingeladen. Ich glaube, drei Einladungen hat sie bekommen vom Atelier Talk Podcast. Leider keine Reaktion. Wenn der Einfluss so geringfügig ist, dann berührt es dich auch herzlich wenig, dass Wolfgang Weimer ihre Stelle jetzt übernimmt.
Also, du hast ja gesagt, wir wollen auch nicht dystopisch werden. Und das finde ich auch immer wichtig. Es ist so, dass Weimar natürlich ja einen Kulturkampf ausruft. Und in dem Moment kann uns das schon beeinflussen. Ich habe heute auch in Vorbereitung des Gesprächs, habe ich nochmal so durch die Schlagzeilen geguckt, die es eigentlich zu Weimar gab. Und ich lese mal ausgerechnet aus der Welt, die sich ja auch immer freut, wenn die linke Seite in der Bundesrepublik eine Klatsche kriegt, eine Zeile vor, die über die Berufung von Weimar geschrieben haben. Die hysterischen Reaktionen des linken Kulturbetriebes zeigen, dass Weimar der richtige Mann ist. Und die vernichtende Kritik macht ihn erst richtig frei.
Man muss
Und
aber gleich dazu sagen, dass er natürlich Chefredakteur der Welt war.
genau. Und Gründer vom Cicero und er war für den Focus tätig. Also er ist natürlich ein zutiefst konservativer Mensch. Und ich finde das spannend, dass ausgerechnet die FAZ, die ja nun auch eine ausgesprochen konservative Tageszeitung in Deutschland ist, über ihn geschrieben hat, dass er von Kunst und Kultur eigentlich gar keine Ahnung hat und man gar nicht wüsste, was ihn dazu befähigt, jetzt Kulturstaatsminister zu werden. Ich glaube, dass unsere Arbeit als Künstler, deine, meine, dass die auch weiterhin nur indirekt betroffen sein wird, weil, wie gesagt, die Bundesebene ja gar nicht so direkten Einfluss auf uns hat. Was natürlich eine große Rolle spielt, ist an sich das Thema Sparen, auch in dem neuen Bundeshaushalt. Und das ist ja eine prinzipielle Geschichte, dass ich das Gefühl habe, dass wir wieder in eine Zeit kommen, wo man an den Ärmeren und Wehrloseren in der Bevölkerung spart, weil man sich an die Reicheren und Wehrhafteren nicht rantraut. Und das ist natürlich eine Geschichte, die auch durch die Kulturpolitik durchaus befördert wird. Und da ist dann ein Mann wie Weimar, der im Übrigen ja auch durch politische Aussagen auffällt, die fragwürdig sind. Der ist natürlich da jemand, der einfach eine Leuchtturmfigur dieses, ich sage jetzt mal bewusst, Klassenkampfes sein kann.
Diese Situation, dass vermutlich wahrscheinlich weiter gekürzt wird, ist aber nur mittelbar ein Grund für die Proteste. Lass uns mal einen Schritt zurückgehen und einfach hier mal für alle, die das nicht so verfolgt haben, Warum polarisiert Wolfram Weimer so sehr? Was steckt in diesem Mann, dass da so ein Aufruhr gerade ist?
Also ich kann ja nicht für die Allgemeinheit sprechen, ich kann ja nur für das sprechen, wie ich das empfinde. Ich bin, das weißt du ja vom ersten Beruf her auch Journalist. Insofern gucke ich mir natürlich Leute, die aus dem Journalismus kommen, auch nochmal immer mit einer anderen Brille an. Und er hat eben dieses Magazin Cicero gegründet, was ich am Anfang als ja, liberale Stimme ja auch in einem Zeitschriftenmarkt empfunden habe. Was aber, finde ich, zunehmend auch weiter, immer weiter den Dialog nach oder die Sprache nach rechts verrückt hat. Und ich glaube, das ist auch ein Vorwurf, der ihm persönlich ja insgesamt gemacht wird. Wenn man sich sein Manifest anguckt, dann sind da natürlich eine Menge Formulierungen drin, die man also auch von einem CDU-nahen Politiker so nicht erwarten würde. Und es geht ja alles schon sehr in Richtung Blut und Boden.
Dieses Manifest, ich will das nochmal kurz hier ein bisschen erläutern oder ein bisschen genauer zeigen. Das konservative Manifest ist der Titel. Der Untertitel ist 10 Gebote der neuen Bürgerlichkeit. Und da sind Aussagen darin, dass er sich Sorge macht um die Fortdauer des eigenen Blutes, um die Kultur Europas, die da verfremdet wird und sowas. Das sind natürlich Dinge, die wirklich irritieren.
Darf ich da kurz drauf eingehen?
Unbedingt.
Du kennst mich ja und du kennst auch meine Kunst und wir haben ja auch zusammen jetzt eine Ausstellung, die sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Und ich finde diese Aussagen, die er da trifft, die zeigen ja ein Verständnis von Nation, von Land, von Volk, was eigentlich seit 1945 überholt sein sollte. Und ich finde das so spannend, weil er nämlich eine Aussage trifft mit diesem Aussterben des eigenen Blutes. Die hat Leon Feuchtwanger schon in seinem Buch Erfolg widerlegt, als er beschrieben hat, aus welchem Vielvölkergemisch eigentlich die Deutschen bestehen. Und das war, ich glaube, das ist 28 oder 29 geschrieben, wo Feuchtwanger sich lustig macht über dieses Blut- und Bodengeschwafel der Nazis, und beschreibt, wie über die römischen Legionäre, griechischer, türkischer Einfluss, wie der ganze vorderasiatische Raum eigentlich ja schon nach Germanien getragen worden ist und wir also ein Vielvölkergemisch sind aus unterschiedlichsten, Herkunftsländern und Regionen. Und insofern wundert mich das eigentlich, dass ein intelligenter Mann wie Weimar, der sicherlich auch Feuchtwanger irgendwann gelesen hat, 100 Jahre später zu solchen Aussagen in seinem Manifest kommen kann.
Ja, aber wie geht man denn damit um? Ignoriert man das einfach? Spricht man ständig darüber? Wie geht man mit sowas um?
Ich finde, und da sind wir ja bei dem Ansatz, den wir auch als Künstler haben, indem wir uns kritisch mit sowas auseinandersetzen, auch in der Kunst. Also ich möchte jetzt immer dazu sagen, man ist als Künstler nicht verpflichtet, politische Kunst zu machen oder in irgendeiner Form ja Stellung zu nehmen. Das ist nicht das, was unbedingt gefordert ist von Künstlern. Aber für mich als Künstler ist zum Beispiel klar, dass ich mich mit sowas natürlich auseinandersetze und auch versuche in meiner Kunst, diese Begriffe aufzunehmen und zu verarbeiten und ihm entgegenzusetzen. Und ich glaube ja, dass es immer eine Pendelbewegung gibt zwischen eher links progressiveren Einstellungen und eher rechtskonservativen Einstellungen. Insofern wird das Pendel ja hoffentlich nach ihm dann auch wieder in eine andere Richtung umschwenken. Und da, glaube ich, können wir als Künstler natürlich schon, wenn wir das denn wollen, wenn wir politische Kunst machen wollen, als ein Mittel dagegen setzen.
Das wird sicherlich passieren, das ist immer passiert, egal welche Regierung wir haben, es reagieren Künstlerinnen und Künstler immer darauf. Aber du hast ja auch verschiedene Rollen. Du hast gesagt, in deinem ersten Beruf warst du Journalist, das ist ja jetzt nicht der erste Beruf, den du ausübst. Du bist Künstler, du bist Kurator, du betreibst eine Galerie. Du befindest dich dadurch in verschiedenen Rollen. Hast du in diesen verschiedenen Positionen auch unterschiedliche Berührungspunkte oder Perspektiven auf die Politik?
Ja, da muss ich so ein bisschen überlegen. Also als Künstler habe ich den wahrscheinlich relativ direkt, weil ich eben mit meiner Kunst ja reagiere auf Umstände, die wir haben. Übrigens jetzt gerade auch wieder einen Rückgriff auf meinen alten Beruf habe, weil ich gerade sehr viel schreibe, auch über bestimmte Sachen, die in der Kunst, in meiner Kunst eine Rolle spielen. Als Kurator, ja, ich mache politische Ausstellungen, also klar, die werde ich auch hoffentlich nicht bleiben lassen. Die Frage ist, wird das irgendwann eine Politik geben, wo das nicht mehr möglich ist in unserem Land? Also jetzt mal ein dystopischer Ausblick, das wird nicht an Weimar liegen und das wird auch nicht an der CDU oder an der jetzigen Regierung liegen, sondern das liegt ja an dem, wie sich insgesamt der Diskurs immer weiter verschiebt, immer mehr Sachen sagbar werden, die vor ein paar Jahren noch undenkbar gewesen sind. Und es gibt ja durchaus auch die Befürchtung, dass es bei der nächsten Bundestagswahl eben hinterher eine Regierung geben könnte aus AfD und CDU. Und dann ist die Frage, ob wir Künstler uns das überhaupt noch erlauben können, politische Kunst oder als Kurator politische Ausstellungen zu organisieren und zu machen. Das wäre jetzt also der schlimmste mögliche Ausblick zu sagen, ja, dann wird uns diese Möglichkeit genommen. Wir wissen, wie das schon in anderen Zeiten gewesen ist mit Berufsverboten. Wir sehen in Amerika gerade mit welcher rasenden Geschwindigkeit Bildung, Wissenschaft, Kunst, Kultur wirklich weggedrückt, unterdrückt werden und das von einem liberalen, freiheitlichen Land in eine Autokratie übergeht, in der eben Kunst nicht mehr frei ist, zum Beispiel. Und die Gefahr sehe ich bei uns schon auch. Jetzt verrenne ich mich, jetzt weiß ich deine Frage nicht mehr.
Ich hatte gefragt, ob du in den verschiedenen Rollen, in den verschiedenen
Ach so,
Positionen unterschiedliche
genau.
Perspektiven oder Berührungspunkte mit der Politik auf die Politik hast. Nein.
Nein.
Ja.
Jetzt habe ich drüber nachgedacht, also beim Reden so und jetzt, wo du die Frage auch nochmal wiederholst. Mit der Galerie ist es ja dasselbe. Wir betreiben in unserem Haus eine Galerie, die kennst du ja ganz gut. Und wir sind in Brandenburg, wir sind in einem Ort, wo wir Bürgermeisterwahlen haben, wo es einen AfD-Kandidaten gibt, der zumindest Chancen hat, auch in die Stichwahl zu kommen. Und dann betrifft es uns natürlich als Galerie ganz direkt, weil das hieße dann sind wir aber von der Bundespolitik weg, eben in der Kommunalpolitik. Aber dann weiß ich nicht, ob ich in dieser Stadt noch bleiben könnte. Und die Menschen, die den dann gewählt haben, die werden sicherlich auch sagen, ja, wird ja auch Zeit, dass sie verschwinden. Aber das ist ja genau das, wovor wir, glaube ich, schon Angst haben als Künstler, auch viele Kollegen, die ich kenne, dass sie sagen, ja, dieses Verschwinden müssen, dieses Gehen müssen, ist nicht mehr völlig von der Hand zu weisen und ist nicht mehr, also das steht im Raum, ne? Und ich kenne schon eine ganze Menge Künstler, übrigens auch in Berlin, die sagen, so manchmal ist es eher noch scherzhaft, aber du weißt ja, wie das mit Scherzen ist, muss man schon langsam mal Koffer packen und wo gehen wir denn eigentlich hin? Und das ist, glaube ich, schon eine Stimmung, die wir in unserem Land momentan haben und wo jemand wie Weimar, um auch wieder auf ihn zurückzukommen, mit seinen Äußerungen, mit seinem Kulturkampf, mit dem Ausrufen des Endes von links-woken Mainstream-Geschichten, wo er natürlich diese Stimmung auch anheizt, wo ich mir vorstellen kann, dass eine Menge mehr Künstler jetzt sagen, naja, vielleicht doch schon mal ernsthaft überlegen, wo könnte man hingehen.
Ja, und dazu möchte ich ein Beispiel auch vom Atelier Talk Podcast bringen. Und zwar hatte ich ein Gespräch vereinbart mit einer Künstlerin, die nicht vornehmlich politische Kunst macht. Sie befasst sich mit Tieren, mit Insekten hauptsächlich und hat jetzt kürzlich dieses Interview abgesagt, weil sie gesagt hat, ich weiß nicht, was ich hier so erzähle, was mir in 2, 3, 4 Jahren da ausgelegt wird, wie das ausgelegt wird. So eine Art vorauseilender Gehorsam ist es ja vielleicht nicht, aber eine Vorsicht, die ich wirklich gefährlich finde, weil wir können ja jetzt nicht möglichst neutral uns verhalten für den Fall, dass irgendwas irgendwie mal passiert. Daran anknüpfend, was würdest du denn sagen, was für eine Kunst brauchen wir denn jetzt?
Also jetzt nochmal zurückgreifend auf das, was du gerade erzählt hast. Das ist ja genau diese Riesengefahr, die ich auch sehe, dass viele Menschen sagen, Ich richte mich schon mal darauf ein, dass es Zeiten geben wird, in denen ich halt den Mächtigen so gefallen muss, dass ich überhaupt noch weitermachen darf. Ne? Und die Frage ist, also ich möchte da auch um Gottes Willen niemanden sagen, du hast die Frage jetzt sehr allgemein gestellt, was für eine Kunst brauchen wir? Ich würde die Frage gern anders formulieren. Was für eine Kunst kann ich machen, damit ich mir im Spiegel in die Augen schauen kann? Und also mein Vater hat immer gesagt, du kannst in deinem Leben machen, was du willst, aber du solltest nur Sachen machen, nach denen du dir nächsten Morgen im Spiegel in die Augen schauen kannst und sagen kannst, dazu stehe ich auch oder damit komme ich auch klar. Und das wäre für mich zum Beispiel solche Geschichte, dass ich sage, wenn ich jetzt Kunst machen würde, also anfangen würde, tolle Landschaften zu malen, Blumensträuße zu malen und zu sagen, erstens kann ich damit wahrscheinlich besser Geld verdienen als mit meiner Kunst und zweitens, tut die dann in ein paar Jahren auch nicht weh und man lässt mich vielleicht in Ruhe, dann könnte ich mir morgen nicht mehr im Spiegel in die Augen schauen. Das ist aber eine persönliche Geschichte. Jemand anderes sieht das ganz anders und wir wissen, dass viele Millionen Deutsche vor 100 Jahren sich noch im Spiegel in die Augen schauen konnten, obwohl sie auch ihren Mund nicht aufgemacht haben, obwohl sie nicht auf die Straße gegangen sind, sondern mitgelaufen sind. Und im Übrigen war das ja zu DDR-Zeiten auch nicht anders. Auch da hat man sich eingerichtet und hat es möglichst nicht aufgefallen. Und das will ich auch niemandem absprechen.
Jetzt sind wir in einer Situation, die in mancher Hinsicht an die Anfänge von damals erinnert. Aber wir haben ja einen unheimlichen Vorteil. Wir wissen ja, was damals passiert ist. Wir können ja Vergleiche ziehen. Es gibt dieses Buch, es ist 5 vor 1933. Wie viel bringt denn politische Kunst überhaupt? Ob ich jetzt politisch arbeite, meine Kunst ist sehr politisch. Ob ich das aber mache oder in Hamburg fällt eine Schippe um. Das macht doch keinen Unterschied mehr, oder? Vielleicht ja doch. Wie siehst du das?
Also, wenn das gar keinen Unterschied machen würde, glaube ich, würde ich verzweifeln und würde keine Kunst mehr machen. Ich glaube schon, dass du letztendlich um jeden Einzelnen kämpfen musst und kämpfen kannst, um ihn in diese also zumindest in diese Auseinandersetzung mit dem, was gerade passiert, reinzuholen und reinzulocken. Ich weiß, du kennst ja Arbeiten von mir, du weißt, dass ich mich schon seit 14 oder 15 Jahren intensiv auch mit dem Thema Krieg auseinandersetze. Und zwar zu einer Zeit damit angefangen habe, als Kriege von uns ganz, ganz weit weg waren, im wahrsten Sinne des Wortes weit weg. Wir zwar schon Soldaten irgendwo hingeschickt haben, aber die Leute im Großen und Ganzen gesagt haben, ach, lasst mich doch mit diesen Kriegen in Ruhe. Das war damals ja so ein Ausgangspunkt, dass ich gesagt habe, man schlägt die Zeitung auf und sieht, ah, keine Ahnung, Irak, Afghanistan, irgendwo Somalia oder sonst was. Und die Leute so ein bisschen mit dem Gefühl weitergeblättert haben, boah, ich kann es schon nicht mehr lesen. Und dann habe ich angefangen, ja, Kunst zu machen, die genau diese Kriege an die Wand von Galerien oder von Ausstellungsräumen gebracht hat. Und habe festgestellt, und das war damals auch meine Hoffnung, dass in dem Moment, wo die Leute das als Ölbild an der Wand sehen, sie einen offeneren Zugang haben, um sich überhaupt mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und da gab es schon unheimlich viele Gespräche, die ich im Laufe der Jahre über diese Bilder geführt habe, wo Leute gesagt haben, also zum Beispiel diese Diskussion, dass wir das lange in Deutschland ja nicht mal Krieg genannt haben, sondern Friedensmission oder keine Ahnung, den Leuten erzählt haben, wir schicken da Soldaten hin, um Schulen zu bauen und Brunnen zu graben. Und die Soldaten, mit denen ich gesprochen habe, aber gesagt haben, ja, man kommt da an und als erstes fliegen einem Kugeln um die Ohren. Natürlich ist es Krieg. Nur in Deutschland durften wir es so nicht nennen. Und da gab es schon viele Gespräche anhand meiner Kunst, in denen die Leute dann angefangen haben, selber darüber nachzudenken und zu erzählen und zu sagen, ja, aber eigentlich ist es ja wirklich ein Krieg und eigentlich betrifft es uns ja eben schon. Und das sind, also letztendlich sind es ja Einzelfälle, die spielen ja in der Gesamtgesellschaft keine Rolle. Aber ich glaube schon, dass wir Künstler durch Ausstellung, durch Kunst solche Offenheit für Themen entwickeln können oder schaffen können, in denen Menschen sich dann doch damit auseinandersetzen und vielleicht bei der nächsten Diskussion, die sie selber wieder haben, dann auch einen anderen Standpunkt vertreten können oder darüber sprechen können.
Ja,
Und es kommt noch ein zweiter Gedanke dazu, und das erlebe ich ja jetzt oft, wenn du dich mit einer sehr jungen Generation unterhältst, dass viele gar keine Vorstellungen mehr davon haben, was im Dritten Reich passiert ist und genauso wenig Vorstellungen übrigens auch haben, was zum Beispiel in der DDR passiert ist, weil es ja in den Themen, in den Familien auch nicht thematisiert wird. Und ich glaube, auch da haben wir als Künstler die Möglichkeit, Zugänge zu schaffen, um sich zum Beispiel mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen. Ganz einfaches Beispiel, immer wieder merke, ist, wenn du dich mit Schülern unterhältst, dass ein Großteil der Schüler heute sagt, naja, meine Großeltern oder Urgroßeltern waren im Widerstand. Und ich hatte vor einer Zeit eine Klasse in einer Ausstellung, da waren vielleicht 20 Schüler und ich glaube, davon haben 16 oder 17 gesagt, meine Familie war im Widerstand. Was rechnerisch nicht funktionieren kann. Und darüber haben wir angefangen, uns zu unterhalten. Und kann denen ja dann auch nicht sagen, dass es nicht so war. Aber viele von denen haben dann gesagt, oh, ich muss doch mal mit meiner Oma darüber sprechen oder ich muss doch mal nachfragen. Und ich glaube, das setzt schon so einen Dialog in Gang, der ganz wichtig ist. Und dann kriegt man vielleicht auch eher ein Gespür dafür, was ist heute los, also zum Beispiel in Amerika, und wo gibt es tatsächlich Parallelen, und wo sind diese Parallelen gar nicht da, obwohl wir sie manchmal vielleicht sehen.
Super, super beschrieben. Man fühlt sich machtlos, man setzt das in Kunst um und man merkt, man kann bei einzelnen Personen im Gegenüber den Kopf ein bisschen öffnen und man bekommt ja dadurch dann auch selbst wieder erstens Bestätigung und neue Perspektiven, die bei mir dann wieder den Kopf öffnen. Das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Ich finde, das hast du eben an den Beispielen total gut gezeigt. Was hat sich denn an deiner Kunst geändert, jetzt da man offen über Krieg redet und ihn vor der Haustür hat und ganz offiziell die Soldaten dahin schickt?
Also dieser Teilbereich von Kunst, der sich mit dem Thema Krieg, Flucht, Vertreibung auseinandersetzt, ist sehr viel persönlicher geworden für mich. Ich beschäftige mich seit 4 Jahren mit dem Leben und Sterben meines Großvaters, also mit einer persönlichen Familiengeschichte, an der aber ganz viel andere Geschichten außenrum stattfinden, denen ich nachrecherchiere und denen ich nachgehe. Und zwar dem Leben und eben auch dem Sterben von ganz einfachen Seeleuten im Zweiten Weltkrieg. Also nicht von den Offizieren, die man alle kennt und die zum Teil im Übrigen auch nach 45 dann schnell wieder in Amt und Würden waren, sondern von dem Kanonenfutter, von den Leuten, die wirklich verheizt worden sind. Und das ist natürlich eine sehr persönliche Geschichte und ich glaube, in dem Zusammenhang hat sich auch meine Malerei sehr verändert. Ich habe damals, als ich angefangen habe, ja viel nach Zeitungsfotos gearbeitet, also Kriegsberichterstattung als Vorlagen genommen habe, die miteinander vermischt habe, Zeiten auf den Bildern durcheinander gemischt, also Soldaten von heute in irgendein anderes altes Schlachtfeld gesetzt oder solche Sachen. Und das war immer so ein bisschen deskriptiv und fast schon journalistisch. Also ich habe immer selber das Empfinden gehabt, dass die Malerei zu der Zeit für mich einfach eine andere Art von journalistischer Herangehensweise an dieses Thema war. Und ich bin da auch immer mit so einem journalistischen Abstand geblieben. Also ich bin oft gefragt worden, wie kannst du Tag und Nacht solche Bilder malen und dich nur mit dem Thema Krieg beschäftigen? Und das war, glaube ich, schon was du ja als Journalist irgendwann mal gelernt hast, auch Sachen beschreiben zu können, ohne dich da selber völlig reinzubegeben, emotional. Und das hat sich durch diese Geschichte um meine Großeltern völlig geändert, weil da stecke ich natürlich emotional mittendrin und ich glaube, das sieht man auch in der Malerei.
Ich hatte dich ja gefragt, welche Form von Kunst brauchen wir heutzutage? Dann hast du das anders formuliert, andersrum formuliert. Jetzt sind wir so ein bisschen da reingerutscht, was man individuell tun kann, dass also eigentlich jedes Bild das Potenzial hat, was zu ändern, wenn wir jetzt so ein bisschen kitschig werden wollen. Aber ich meine das tatsächlich, ich glaube das wirklich. Siehst du denn einen kollektiven Hebel, den wir gemeinsam irgendwie drücken können?
Ja, ich glaube, dass wir Künstler laut sein müssen. Also Und zwar laut, nicht nur oder nicht unbedingt in unserer Kunst, die wir schaffen, sondern vor allen Dingen auch als die Menschen, die dahinter stehen, hinter dieser Kunst. Also in Berlin haben wir ja jetzt relativ viel sehr große Demos auch erlebt gegen diesen Sparhaushalt der Politik, wo viele Künstler und Kulturschaffende auf die Straße gegangen sind und demonstriert haben. Ob das am Ende was nützt, ist immer die Frage, aber zumindest hat es ja dazu geführt, dass die Politik auch ein bisschen stärker in einen Dialog gegangen ist. Ich glaube, sowas sind Geschichten. Ich würde mal sagen, so das, was uns Künstler früher mal ausgezeichnet hat, war ja oft das nächtelang zusammensitzen und zu diskutieren auch über Sachen und daraus dann vielleicht auch wieder Kunst zu entwickeln oder Ausstellungen zu entwickeln oder was auch immer. Ich glaube, das ist uns so ein bisschen abhanden gekommen. Also ist mein Eindruck, seit Corona zumindest, sind viele Menschen mehr für sich, auch Künstler mehr für sich. Und vielleicht müssen wir auch da wieder so, ja, Diskursräume eröffnen, mehr nach außen gehen, Leute ansprechen, auch Kollegen ansprechen und mitziehen, wirklich die Stimme zu erheben. Also nicht nur die Kunst zu erheben, sondern vor allen Dingen auch die eigene Stimme.
Ich kann da gar nicht so zustimmen. Ich empfinde, es ist gerade sehr, sehr aktiv, die Diskussion. Vielleicht sind sie früher stark um die Kunst gekreist und die Rolle der Kunst, aber im Augenblick die Gespräche und die Runden zwischen Künstlerinnen und Künstlern zur aktuellen politischen Situation, zu den Sorgen, die man sich macht, zu den Gedanken. Da gehört die weltpolitische Lage dazu, da gehört die Umweltpolitik dazu. Das empfinde ich gerade ganz stark am Wachsen sogar. Und du sagtest vorhin auch, nicht jeder muss politische Kunst machen, natürlich nicht. Aber das bedeutet trotzdem nicht, dass man nicht aktiv werden kann,
Genau.
stimme ich dir zu. Genau.
Das ist das, was ich
Und
meine, ja.
ich glaube sogar, dass der Akt selbst, dass Kunst zu machen und sie bitte auch unbedingt zu zeigen, nicht nur im stillen Kämmerlein oder vielleicht der Familie zu zeigen, sondern wirklich rauszugehen und sagen, ich mache Kunst, ich lege Wert auf diesen Teil in meinem Leben, halte ich gerade für ganz, ganz wichtig.
Ja.
Ja.
Genau, absolut. Also ich habe gerade, während du das gesagt hast, musste ich nochmal an das denken, was du vorhin gesagt hast von der Künstlerin mit den Insekten, ne? Wenn ich Kunst mache zum Thema Insekten, ist das eigentlich per se eine politische Kunst in einer Zeit, in der die Insekten mit einer solchen rasenden Geschwindigkeit aussterben, ja, in dem die Insektendichte übrigens auch in den USA mit so einer rasenden Geschwindigkeit abnimmt. Und dann ein Präsident kommt und sagt, er streicht alle Gelder für die Klimafolgenforschung und er verbietet Veröffentlichungen von Studien dazu und, und. Also ich negiere nicht nur die Folgen des Klimawandels, sondern ich unterdrücke auch überhaupt die Auseinandersetzung damit. Da ist doch eigentlich Kunst zum Thema Insekten per se schon politisch. Und also so im Nachhinein erschreckt mich das total, was du dafür hingesehen hast, dass ein Künstler, und da kann ich auch gleich wieder eine historische Parallele ziehen, dass ein Künstler in diesem vorauseilenden Gehorsam sagt, ich muss jetzt überlegen oder ich müsste mir zu sehr überlegen, was sage ich überhaupt noch dazu, damit mir es nicht auf die Füße fällt.
Ich möchte da ganz kurz was zu sagen. Eine Kunst, die sich mit Insekten beschäftigt, kann durchaus politisch sein. Interessant ist nur, dass oder andersrum, ich glaube, dass jeder Künstler, jede Künstlerin selbst entscheiden muss, erst einmal, ob die eigene Kunst politisch ist oder nicht. Diese Person sagt, ich befasse mich mit den Strukturen, sie faszinieren mich, mit den Farben, mit den Formen, ich setze das künstlerisch um. Und sie sagt von sich selbst, ich mache keine politische Kunst. Es wird dann durch den Zusammenhang, in den sie gestellt wird, kann es vor allen Dingen in deinem oder in meinem Kopf durchaus politisch werden. Aber gerade, dass so jemand, der sagt, meine Kunst ist eigentlich gar nicht politisch, dann absagt, das war das, was mich wirklich zutiefst erschreckt hat, ja. Du wolltest zu einem Beispiel noch.
Naja, Maler wie Emil Nolde, ne? Die ja dann versucht haben, sich irgendwie mit diesem System zu arrangieren, die selber sogar dann Anhänger waren und unter einem Berufsverbot gelitten haben. Also der Name ist mir irgendwie sofort eingefallen, dass man als Künstler, glaube ich, schon aufpassen muss, sollte, dass man sich und seinen eigenen Einstellungen gegenüber treu bleibt und sich nicht vereinnahmen lässt oder nicht wegdrücken lässt von, überlege ich jetzt gerade, ob ich mich verrenne in diesem Gedanken, weil Nolde ist ja eigentlich genau das Gegenteil. Er war ja dann tatsächlich Nationalsozialist und hat hinterher so getan, als wäre er als entarteter Künstler ja ein Gegner der Nazis gewesen. Also vielleicht spielt sogar die Rolle nach dem Krieg von ihm da eine größere Rolle. Aber ich glaube, dass es eben so viele gibt. Das fällt mir übrigens auch im Journalismus auf und das wird ja jetzt langsam auch zu einer Debatte, ob es Journalisten gibt, Künstler gibt, die anfangen in diesem vorauseilenden Gehorsam, sich einer denkbaren Koalition heute schon anzudienen. Und das ist natürlich eine Debatte, die müssen wir führen als Gesellschaft. Also wenn Journalisten zum Beispiel sagen, ja, mir ist so lange jetzt Lügenpresse vorgeworfen worden oder man hat so sehr von Seiten der Rechten mit der Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gedroht, dass wir ihn jetzt zu jeder Gelegenheit einladen und denen ständig eine Bühne geben, in der Hoffnung, dass wir, wenn die mal die Macht übernehmen, dann unseren Job behalten dürfen. Das finde ich schon ein bedrohliches Gefühl.
Jetzt hast du bisher darüber gesprochen, was wir als Einzelne tun können mit unserer Kunst. Oder eben, ich habe gefragt nach dem größeren Hebel, den wir drücken können. Das sind dann Demonstrationen oder sowas. Schau mal auf andere Bereiche. Kennst du Orte, Landkreise, Kommunen, die gute Beispiele sind? Die aus deiner Sicht könnte man als Leuchttürme im Augenblick sogar hervorheben?
Also ich jetzt am Sonntag war, glaube ich, gerade irgendwo eine Wahl, Landratswahl, wo der SPD-Landrat nicht mal in eine Stichwahl muss, sondern auf Anhieb 51% gekriegt hat. Das macht natürlich Hoffnung, obwohl ich glaube, dass gleichzeitig in anderen Kreisen das ganz anders ausgegangen ist. Fällt mir aber momentan nicht wirklich was Konkretes ein. Also ich habe eher sogar den Eindruck, es in vielen Bereichen, also ist jetzt ein bundespolitisches Thema wieder, aber nimm das, was da auf dem SPD-Parteitag gesagt worden ist, dass die SPD jetzt nicht zu weit nach links gehen darf. Ja, das ist ja im Grunde genommen eine hanebüchene Aussage. Während also alle Parteien sich immer weiter oder der ganze Diskurs sich immer weiter nach rechts verschiebt, sagt eine sozialdemokratische Partei, aber lass uns nicht zu links werden. Das ist ja hanebüchen. Also insofern habe ich da tatsächlich eher schlechte Beispiele momentan, glaube ich, als gute. Kann
Also
sich ja auch wieder ändern. Also meine Hoffnung ist es schon, dass die Leute irgendwann sagen, ich habe das auch satt. Also diese ganze Diskursverschiebung nach rechts, man muss sich das ja mal überlegen, ja, wenn du guckst, es wird immer gesagt, ja, es wird nur noch über linksgrüne Themen diskutiert in diesem Land. Aber wer diskutiert denn über diese Themen? Also es wird viel mehr von rechts aus über diese sogenannten linksgrünen oder woken Themen diskutiert als von der linken Seite. Und der Diskurs ist ja oft ein, wir sind gegen Windräder, wir sind gegen Photovoltaik, wir sind gegen dies, wir sind gegen jenes. Also es ist ja immer eher ein Diskurs, der linke Themen aufnimmt, um sie dann zu zerreden. Und es ist gar nicht so sehr der Diskurs mit linken Inhalten, sondern es ist vielmehr das Zerreden von diesen Sachen. Das ist, keine Ahnung, das betrifft die Gendersprache. Also ich kenne keinen, der selber gendert, der andere dazu zwingen will, auch zu gendern, sondern es ist dann eine persönliche Entscheidung. Ich kenne aber Leute, die immer sagen, in diesem Land wird einem alles verboten und die ersten sind, die sagen, ja, aber gendern muss verboten werden.
mir ist aber auch hier ganz wichtig, ich möchte hier keinen parteipolitischen Blick auf das Thema werfen. Es geht hier nicht darum, dass die SPD das so und so macht und die CDU so und überhaupt ist die FDP das Böse überall schlechthin, weiß der Himmel. Ich
Habe ich
meine das
nicht
nicht.
gesagt? Habe ich nicht gesagt, dass die FDP das Böse überhaupt ist?
Nein, das ist, ich meine das auch nicht. Mir ist ganz wichtig, dass wir nicht parteipolitisch hier irgendwie oder dass es nicht so rüberkommt, als würden wir einen parteipolitischen Diskurs hier
Nein, gar
führen.
nicht.
Das ist mir ganz wichtig. Ich stehe nur gerade mit Staunen davor, was hier passiert. Ich sehe auch, dass Gelder gestrichen werden, was auch wiederum dazu führt in der allgemeinen Sicht, dass die Kunst ja eigentlich überflüssig ist, weil da werden die Gelder ja ständig gestrichen, also kann es ja nicht so wichtig sein. Die Wirtschaft oder die Verteidigung, da wird Geld reingepumpt, das ist ja deutlich wichtiger. Ich will jetzt nicht, dass es so verstanden wird, dass die Wirtschaft nicht wichtig sei oder so. Natürlich ist sie das, aber
Nein, aber
das
die
Bild.
Kultur darf nicht untergehen. Na, die Kunst und Kultur, also es ist ja das, was ich vorhin meinte. Entschuldige, dass ich dir da jetzt so reingrätsche. Aber das ist ja genau dieser Gedanke zu sagen, man nimmt letztendlich das Geld dann von den Wehrlosesten oder von den Ärmsten und statt sich zu überlegen, welche Möglichkeiten gibt es noch. Und ich weiß nicht, ob das ein parteipolitischer Diskurs ist. Das muss es nicht sein. Mir ist übrigens, während du das gesagt hast, ein hervorragendes Beispiel eingefallen aus der CDU, wie man es auch machen kann, nämlich Herr Wüst, der ja sehr konkret und sehr direkt auch Stellung bezieht gegen einen Rechtsruck. Und das gibt es ja auch. Ich glaube, dass wir eben nicht das eine gegen das andere ausspielen dürfen. Also nicht, wie du sagst, Wirtschaft, Rüstung auf der einen Seite und Kultur können wir dann streichen, damit es der Wirtschaft besser geht, sondern wir brauchen das eine wie das andere. Und man muss sich überlegen, wie kriegt man das unter einen Hut? Und da, glaube ich, gäbe es Möglichkeiten, die man eben nicht ausschöpft.
Ja, stimme ich dir zu. Aber die Kunst ist nicht per se die Schwächste oder die Ärmsten in der Gesellschaft.
Nein, aber die Kunst in dem Bereich, und da kommen wir wieder auf den Punkt, den wir ganz am Anfang mal hatten mit dem Thema Förderung. Also es gibt natürlich eine Menge Künstler, die können ja sehr, sehr gut von ihrer Kunst leben. Und im Übrigen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich selber als Künstler, ich habe bis jetzt ein einziges Mal überhaupt Fördermittel für meine Kunst gekriegt. Und das war während Corona eine Katalogförderung. Und ansonsten habe ich auch noch nie, übrigens auch als Galerie, noch nie Fördermittel beantragt. Jetzt muss ich gerade überlegen, stimmt nicht. Auch da hatten wir mal eine Ausstellung, da haben wir das gemacht. Das war aber auch eine Sonderausstellung, die einfach so groß und so teuer wurde, dass wir das nicht halten allein stemmen können. Ansonsten habe ich noch nie Fördermittel beantragt für irgend solche Geschichten. Und es gibt den einzelnen Künstler, den betrachte ich da auch gar nicht als so schwach. Aber wo das eben oder wo er angreifbar und schwach wird. Das Beispiel haben wir gerade in Berlin. Es gab in Berlin eine Honorarvereinbarung für Ausstellungen in kommunalen Galerien. Und zwar ist die mal eingeführt worden, und es wird ja bundesweit auch diskutiert, ob es sie geben müsste, wenn Künstler sich vorbereiten auf eine Ausstellung in einer kommunalen Galerie. Ihre Werke dahin geben, die vorbereitende Arbeit haben, und so weiter und so fort, dann ist das eine Arbeit, die bezahlt werden muss. Und dafür gibt es dann ein Honorar. Weil wenn die Künstler ihre Kunst nicht zur Verfügung stellen würden, hätte die kommunale Galerie eben auch nichts, was sie ausstellen könnte. Und das ist, finde ich, ein sehr richtiger Gedanke, so daran zu gehen, weil ich das tatsächlich jetzt auch selber mittlerweile zum zweiten Mal in einer kommunalen Galerie ausstelle und das natürlich für mich als Künstler eine unglaubliche Erleichterung ist, wenn ich ein Honorar kriege. Und auch notwendig, wenn du in einer privaten Galerie ausstellst. Also Stefanie, wenn du bei mir ausstellst in Wriezen, dann haben wir vielleicht Glück und verkaufen etwas und dann verdienst du als Künstlerin daran und ich als Galerist verdiene da auch ein bisschen dran. Und das ist Wirtschaft. Das ist der Wirtschaftsbereich der Kunst. Wenn ich aber in einer kommunalen Galerie ausstelle, die nicht verkaufen darf, dann heißt das, wenn ich als Künstler kein Honorar kriege, dass ich umsonst arbeiten soll. Und genau deswegen hat man mal diese Honorare eingeführt. Und das ist das, was Berlin jetzt gestrichen hat. Und in dem Moment sind wir an dem Punkt, wo ich sage, ja, du streichst bei den also nicht Ärmsten von der finanziellen Ausstattung her, sondern bei denen, die am leichtesten angreifbar sind. Weil dagegen können wir als Künstler uns gar nicht wehren. Das ist der Kulturetat der Stadt und die sagt, so, wir streichen jetzt die Künstlerhonorare. Und dann sind die weg. Und das ist das, was ich meine, warum ich sage, man nimmt das Geld dann von den Ärmsten und Angreifbarsten, weil den kommunalen Galerien gefällt das auch nicht, dass es so ist. Und in Treptow-Köpenick zum Beispiel, das finde ich sehr, sehr hochachtenswert, hat der Bezirk jetzt gesagt, wir strecken erstmal diese Honorare aus eigener Tasche vor. Aber das ist eigentlich nicht ihre Aufgabe.
Ja.
Und insofern wird es immer so nach unten verschoben, diese Spargeschichten, weißt du?
Auf alle Fälle. Ich wollte es nur deutlich machen, damit man es auch richtig versteht. Und es gibt immer noch Bundesländer, die haben noch nie diese Künstlerhonorare gehabt.
Und da verschiebt sich jetzt die Diskussion eben in eine ganz ungute Richtung, weil eigentlich waren wir in der Diskussion auf politischer Ebene so weit zu sagen, Bundesland für Bundesland guckt sich dieses Berliner Modell an und sagt, Mensch, eigentlich ist das gut, wir führen das auch ein, auf die eine oder andere Art und Weise. Es gab ja schon jetzt eine Diskussion mit immer mehr Bereichen, die gesagt haben, wir finden das eigentlich gut, wir überlegen, ob wir das jetzt auch machen. Und die Diskussion ist, glaube ich, gerade völlig vom Tisch, nachdem Berlin das jetzt gestrichen hat.
Ja, und da schließt sich gleich eine Frage an, die ich dir unbedingt stellen möchte. Siehst du denn eine Möglichkeit im Selbstverständnis der Kunstszene, dass man da einen Ansatzpunkt bekommt? Das frage ich mich nämlich häufig. Würden sich andere Bereiche so damit abfinden? Muss sich das Selbstverständnis der Kulturszene, der Künstlerinnen und Künstler ändern, damit sich daran auch was ändern kann?
Ja, absolut. Und also die letzten Jahre habe ich eher die Befürchtung, dass diese prekäre Situation der Kunst auf andere Einkommensbereiche übertragen wird. Also einfaches Beispiel, wir Künstler sind es ja gewohnt, umsonst zu arbeiten. Bei allem, was mit Webdesign, Design zu tun hat, ist dieser Trend auch so, dass es immer prekärer wird. Und im Übrigen auch beim Journalismus, und da kann ich dir ein schönes Beispiel sagen. Ich hatte vor ein paar Jahren mal bei einer Zeitung, für die ich früher gearbeitet habe, angefragt, ob ich wieder als freier Journalist für die arbeiten kann. Und die haben gesagt, ja, gerne. Wir zahlen 15 Cent pro Zeile. Und da muss man dazu sagen, als ich früher für die gearbeitet habe, haben die schon, ich glaube, eine Mark und 50, also 75 Cent pro Zeile bezahlt. Das heißt, sie sind von 75 auf 15 Cent runter. Und da habe ich die gefragt, ob sie eigentlich, also, na, so, ob sie noch ganz richtig im Kopf sind. Und dann haben sie gesagt, ja, wir haben genügend Schüler und Rentner, die umsonst für uns arbeiten. Und da komme ich jetzt auf deine eigentliche Frage, was uns Künstler betrifft. Das fängt damit an, dass es viele Kanzleien, Praxen, Arztpraxen, Steuerberatungen oder Unternehmen gibt, die zu Künstlern gehen und sagen, du könntest deine Kunst bei mir ausstellen. Das ist doch tolle Werbung für dich. Und ich glaube, da müssten Künstler anfangen zu sagen, ja, mache ich gerne. Es gibt eine Mietrahmenvereinbarung vom BBK, die nehmen wir zur Grundlage und du bezahlst Miete für die Bilder, die ich dir hinhänge. Das wäre so ein erster, finde ich, wichtiger Schritt auch für unsere Branche, weil das ist ja so. Ich stelle dem meine Bilder zur Verfügung. Er hat eine tolle, tolle Arbeit an der Wand hängen. Er macht keine Werbung für mich. Das wissen wir alle. Wenn wir bei einem Steuerberater ausstellen, da wird kein Bild drüber verkauft. Also soll er Miete dafür bezahlen. Und da gibt es dann aber genau wie es die Rentner und die Schüler gibt, die kostenlos für Zeitungen schreiben, gibt es natürlich eine Menge Hobbykünstler oder Künstler, die froh sind, wenn ihre Bilder da gezeigt werden. Und da könnten wir als Künstler, glaube ich, ansetzen und sagen, gegen so etwas wehren wir uns vehement, wenn jemand unsere Kunst an den Wänden haben will, dann soll er sie entweder kaufen oder zumindest mieten.
Super Beispiel. Da ist ganz häufig gar kein böser Gedanke dahinter oder da ist in den Köpfen gar nicht drin,
Genau.
dass man Miete nehmen könnte. Und ich glaube, das ist ein Riesenfeld. Ich glaube, da müssen wir uns noch mal ganz neu selbst verstehen.
Ja, und auch also im Selbstverständnis als Künstler einfach auch den Wert unserer Kunst mal für uns selber definieren. Ja, und ich meine, wir kennen beide unheimlich viele Künstler. Wie viele kennst du, die Unsicherheit haben, einen Preis für ihre Werke zu sagen? Und die, wenn ein Sammler fragt, was soll das Bild denn kosten, anfangen rumzudrucksen und sich gar nicht trauen, den Preis zu sagen. Und ich habe das jetzt gerade erlebt, ich habe seit ein paar Wochen meine Preise auf der Website stehen. Und das sind dieselben Preise, wie meine Galerie sie nimmt oder wie irgendwo anders sie stehen. Ich habe unter jedes Bild den Preis geschrieben. Und ich bin darauf angesprochen worden. Die Leute kommen in mein Atelier, die wissen dann schon meine Preise. Und das ist sehr angenehm, weil du auf einer anderen Ebene mit den Leuten sprichst. Und das ist etwas, was wir Künstler, glaube ich, schon machen können, uns mehr mit dem Thema Wert und Wertschätzung unserer eigenen Arbeit auseinanderzusetzen. Und ich kenne so viele Künstler, auch in meinem Atelierhaus, wenn du die fragst, was kostet das Bild, dann, ja, weiß nicht genau, mal gucken, was würdest du denn bezahlen? So, nee, Also geh mal zum Porsche-Händler und frag den, was ein Porsche kostet. Dann sagt er auch nicht, weiß nicht so genau. Ja, und das ist, glaube ich, was, wo wir ganz viel an uns arbeiten können und müssen.
Und das schließt den Kreis zum Anfang, weil wenn sich das wirklich durchsetzen sollte irgendwann mal, dann sagt auch niemand, dein Mann kann ja dein Hobby irgendwie oder mit den und den Tricks von seinem Einkommen absetzen.
Ja, Wahnsinn, oder? Also.
Zum Schluss ein Gedankenspielchen. Stell mal vor, das Telefon klingelt heute Nachmittag, jemand von der Koalition ist dran und sagt, Mensch, Herr Blunk, wir haben uns geirrt. Ihnen würden wir gerne das Amt des neuen Kulturstaatsministers geben, wenn Sie denn bitte jetzt mal so kurz aus dem Handgelenk Ihre drei Hauptthemen bitte mal vorstellen. Wo würden Sie denn gerne ansetzen wollen? Was wären dann Ihre Lieblingsprojekte?
Das ist eine harte Frage, ne? Also mein Lieblingsprojekt wäre, glaube ich, genau das zu sagen, als Staat müssen wir Künstler in die Lage versetzen, unabhängig von der Auftragslage Kunst zu machen, sorgenfrei. Dazu gehört massiv Atelier für, ich sage das jetzt in dem Wissen, dass die Bundesrepublik dafür nicht zuständig ist, sondern es ist wieder Ländersache ist. Aber auch den Krieg könnte man ja mal anfangen. Atelierförderung in den Bundesländern, Honorare für Ausstellungen, Ankaufetats von Museen, die ja runtergefahren worden sind über Jahre, den Museen die Möglichkeit zu geben, wieder zeitgenössische Kunst auch anzukaufen. So, das wären, glaube ich, meine drei Ansatzpunkte bezüglich der bildenden Kunst. Kultur ist ja viel mehr. Da reden wir über Musik, über Oper,
Stimmt.
über Theater, über was weiß ich, Filmförderung und so weiter und so fort. Da stecke ich überhaupt nicht drin. Insofern sage ich jetzt wirklich nur die Sachen, die ich mir für die bildende Kunst wünschen würde. Ich weiß aber, dass ich mich als Kulturstaatsminister sofort anlegen müsste mit dem Rest der Regierungsmannschaft, weil ich sagen müsste, um das zu finanzieren, lasst uns bitte an die Vermögenssteuer rangehen, lasst uns bitte an die, und damit wäre ich schon raus aus der Diskussion.
Das wäre dann also Lieblingsprojekt Nummer zwei, würde ich sagen. Und das
Ja,
dritte?
Pauschalversteuerung von Finanzgewinnen, ja, Aktiengewinne, 25% Pauschalversteuerung. Du bezahlst mehr Einkommenssteuer als Frau Klatten für ihre, so, anderes Thema, ne? Aber das ist, du weißt, was ich meine. Ich wäre dafür nicht geeignet, zumindest nicht in einer CDU-SPD-Koalition, glaube ich.
Damit habe ich auch jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, jetzt kommen drei Lieblingsprojekte für die bildende Kunst,
Genau.
aber wir sind größer geworden. Das ist okay. Das
Ist
ist.
doch Atelierförderung, Honorare, Ankaufsetats für Museen, glaube ich, sind schon für die bildende Kunst drei gute Stichworte. Wären wir schon glücklicher als Künstler, wenn wir es hätten.
Ich frage dich jetzt zum Abschluss, ob es noch irgendwas gibt, was du gerne noch hinzufügen möchtest.
Ja, na, ich muss unbedingt noch Werbung machen für die Ausstellung, die wir beide jetzt haben in Berlin, oder?
Ich muss dazu sagen, wir nehmen auf am, was haben wir denn heute für ein Datum?
Montag, den 12.
Wir nehmen auf am Montag, den 12. und diese Sendung erscheint am Freitag, den 23. Das heißt, die Vernissage ist gelaufen schon,
Ja.
aber die Ausstellung läuft noch und Aktionen laufen noch. Ja, bitte, stell sie vor, Stefan.
Genau, also dann brauche ich auch meine Lesung nicht bewerben. Die ist nämlich auch schon am 21., glaube ich. Aber deine Aktion am 1.
Erzähl erstmal,
Juni.
weil welche Ausstellung haben wir denn und wo ist sie und wovon handelt es? Weil es passt ja auch in dieses Thema heute.
Ja, super, oder? Oma, Opa und das Böse an sich ist eine Ausstellung, die beschäftigt sich mit der Frage, was haben meine Ahnen eigentlich in bestimmten Situationen gemacht? Und da geht es nicht vordergründig nur um die NS-Zeit und es geht vor allen Dingen auch nicht um die Täterfrage, sondern auch um die Opferperspektive. Und wir haben ja insgesamt 10 Künstler dabei mit sehr, sehr spannenden, unterschiedlichen Projekten. Unter anderem zum Beispiel eine junge Künstlerin, die sich mit der Verfolgung von Russlanddeutschen durch Stalin beschäftigt. Das betraf nämlich ihre Großmutter, die also Opfer gewesen ist. Wir haben ein Projekt dabei von einem Ehepaar, wo sie Jüdin ist und ihre Familie fast komplett der Shoah zum Opfer gefallen ist, während seine Familie aus einer nationalsozialistisch verbrannten Familie gekommen ist. Drei seiner Onkel, glaube ich, sind im Krieg gefallen, in der Wehrmacht. Und diese beiden sind aber seit langem glücklich verheiratet und setzen sich künstlerisch mit diesen beiden Gegenpolen ihrer Lebensgeschichte auseinander. Finde ich super spannend. Dann haben wir einen Namibier dabei, der sich mit der Kolonialgeschichte auseinandersetzt, mit den Spuren, die bis heute Folge sind von 140 Jahren willkürlicher Grenzziehung in Afrika und Ausbeutung des Kontinents. Also es geht nicht nur um die NS-Zeit, aber auch darum natürlich. Ja, und du bist auch dabei. Du kannst
Ja,
selber sagen, was du.
ich befasse mich im Grunde genommen mit dem normalen Leben dahinter, dass wir uns zum Beispiel damit befassen, dass wir ein gemütliches, schönes, nettes Nest zu Hause haben, egal welcher Krieg da draußen tobt, egal ob der Nationalsozialismus da tobt oder was auch immer. Ich habe Tapeten aus einem einzigen Gebäude aus der ehemaligen DDR. Die gehen zurück 160 Jahre etwa bis runter zur Makulatur, die alte Zeitung, die von Napoleon berichtet. Und es fasziniert mich einfach, dass was diese Zeitungen erlebt haben und dass es sowohl die Möglichkeit gegeben hat, das da draußen zu ignorieren, den Kopf in den Sand zu stecken, aber auch ein Nest zu haben, das mir Kraft gibt, um dann wieder rauszugehen und vielleicht in den Widerstand zu gehen, was auch immer. Ich paare das mit Bildern, die zeigen, dass sicherlich nicht alle im Widerstand waren. Wir sehen nämlich zum Beispiel Wohnzimmer, wo man gemütlich zusammensitzt und Blümchenbilder an der Wand hat, aber auch das Hitlerporträt dazwischen. Ein anderes Objekt befasst sich auf andere Weise mit dem Nestbau und transgenerationalen Traumata. Eine sehr, sehr interessante Ausstellung. Ich freue mich riesig drauf. Sie ist im Verein Berliner Künstler. Sie wurde eröffnet am 16. und am
Jawohl.
6.6. lade ich ein zu einer Kunstaktion zum gemeinsamen Mitmachen und
Ja.
Gespräch über diese Dinge
Genau. Also
in
am
Kunst.
1.6. ist eine Performance, am 6.6. bist du dran und am 8.6. ist dann die Finissage. Da haben wir unter dem Titel Das Böse im Hier und Jetzt nochmal ein Künstlergespräch, von dem ich überhaupt nicht weiß, wie das laufen wird. Aber ich glaube, der Titel, den haben wir so gefasst, dass das eine spannende Diskussion werden dürfte. Genau.
Ja, und ich würde mich riesig freuen, wenn auch Hörerinnen und Hörer des Podcasts dazukommen würden am 1.6. oder 6.6. oder zur Finissage. Und dir vielen Dank, lieber Steffen. Das ist ein Thema, ich glaube, da könnte man einen ganzen Podcast drüber machen.
Könnte man einen weiteren Podcast machen, genau. Ich danke dir, Stefanie.
Steffen Blunk stellt eindeutig klar, Kunst ist kein Schönwetterbetrieb. Und gerade dann, wenn es politisch brenzlig wird, lohnt es sich, Haltung zu zeigen. Entweder gleich mit der eigenen Kunst, in Gesprächen, im Atelier oder anderswo im Diskurs. Und vielleicht ist es nebenbei gleich auch noch mal ein kleiner Schubs, den wir einfach manchmal brauchen, um selbst wieder lauter Stellung zu beziehen. Bevor gleich noch ein paar Details kommen, hier eine Nachricht von meinem Sponsor. Dieser Podcast wird unterstützt von Manuel Koch und seinem Salon Schinkelplatz. Dass Kunst auf dem Kunstmarkt als Investment gehandhabt wird, das ist erst einmal nichts Neues. Aber wenn man es richtig macht, geht es dabei um sehr viel mehr als allein Geld. Denn die schönste Rendite ist die Freude an der Kunst. Das sagt Manuel Koch als Kunstsammler, Kunstkenner und Finanzexperte. Und diese Freude, von der er spricht, ist ja eigentlich dreifach. Zum einen entsteht sie aus dem Wissen, dass du mit dem Kauf von Kunst Künstlerinnen und Künstler unterstützt und ihnen Wertschätzung schenkst. Für mich persönlich als Künstlerin ist das erstmal mega wichtig, denn diese Verkäufe helfen uns ja, die Kunst zu machen, die wir machen möchten. Punkt 2, ganz klar, du hast die Freude an einem neuen Kunstwerk, das deinen Alltag verschönert und bereichert. Und apropos bereichern, Punkt 3, durch das Kaufen von Kunst kannst du durchaus auch mal ein richtig gutes Investment tätigen. Infos zu Manuels Veranstaltung und Einblicke in seine Sammlung im Salon Schinkelplatz findest du auf der Webseite www.salonschinkelplatz.de und folge Manuel Koch auch auf seinem Instagram-Kanal Kunstinvestments. Alle Links findest du in den Shownotes. Ja, und Steffen Blunk findest du im Netz unter www.steffen-blunk.de und seine Galerie unter villa-blunk.de. Aber du kennst das, ich stelle das alles auch in die Shownotes. Und schau auch mal auf die Atelier-Talk-Webseite www.atelier-talk.com, denn dort findest du Fotos von Steffens Werken, über die er in dieser Episode gesprochen hat, die früheren und die aktuelleren, und Bilder von unserer Ausstellung Oma, Opa und das Böse an sich. Und auch Termine des Rahmenprogramms habe ich auf die Webseite gestellt. Wenn dir der Atelier Talk Podcast gefällt und er dir etwas gibt, dann bitte ich dich ganz herzlich um eine klitzekleine Gegenleistung. Bitte gib dem Atelier Talk Podcast 5 Sterne in der App, in der du den Podcast hörst. Spotify, Apple Podcasts oder die diversen anderen Möglichkeiten. Und erzähle anderen davon, gerne auch über Instagram. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr mich das weiterbringt, gehört zu werden und wie mich das auch emotional unterstützt. Ansonsten, in erster Linie bin ich Künstlerin und nicht Podcasterin. Wenn du eine tolle Ausstellungsmöglichkeit hast, ein interessantes Kunstprojekt, eine spannende Veröffentlichung oder sonst irgendwas, wobei du mich brauchen könntest, kontaktiere mich gerne, ich würde mich freuen. Alle Kontaktdaten, alle Infos findest du in den Shownotes. Und damit verabschiede ich mich. Danke fürs Zuhören. Bis bald, deine Stefanie Hügel.